Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Donnerstag, dem 19. Oktober auf Rabe. Heute geht es einmal mehr um diesen Herrn.
When people like yourselves turn on television and you see those people taking the knee when they're playing our great national anthem. The only thing you could do better is if you see it, even if it's one player, leave the stadium. I guarantee things will stop.
9 Monate ist er jetzt schon an der Macht, Donald Trump. Und der Protest gegen ihn hat bald sämtliche Footballstadien erreicht, wo Spieler take a knee während der Nationalhymne niederknien. Wir präsentieren in unserer monatlichen Rubrik Trump Watch einmal mehr eine Skandalchronik und gehen dem sogenannten Trump-Effekt auf den Grund, der vergleichbar ist mit dem hiesigen Blocher-Effekt. Dann zum Schluss der Sendung gehen wir noch auf eine Chilbi.
Was mich daran fasziniert, ist, dass es so klar für Spaß steht. Also es ist so der einzige Zweck und Ziel eines Vergnügungsparks. Und dadurch kriegt es aber so eine seltsame Tragik.
Das Performance-Ensemble de Rotfis knöpft sich im Stück Park die Spaßgesellschaft vor und blickt dafür hinter die glitzernde Kulisse eines Vergnügungsparks. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen und soeben hat uns eine Meldung aus Spanien erreicht. Katalonien hat die Frist verstreichen lassen, ganz klar Stellung zu nehmen gegen die Unabhängigkeit. Und offenbar will jetzt Spanien Katalonien unter Zwangsverwaltung stellen. Wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen, die hat Salim Staubli für uns vorbereitet.
Bundesrätin Doris Leuthard kündigte gestern an, die BILAG-Gebühr zu senken. Die Radio- und Fernsehgebühr für private Haushalte soll künftig noch genau 365 Franken betragen, statt wie heute 460. Die Bundesrätin stützt sich dabei auf das neue Radio- und Fernsehgesetz, welches das Schweizer Stimmvolk vor 2 Jahren angenommen hat. Gleichzeitig gab der Bundesrat den Abstimmungstermin über die No-Billag-Initiative bekannt. Die Schweiz wird am 4. März über die Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren abstimmen. Sollte die No-Billag-Initiative angenommen werden, würde dies das Ende von mindestens 21 Radiosendern bedeuten, darunter auch Radio Bern Rabe. Der Bundesrat lehnt den 4-wöchigen Vaterschaftsurlaub ab. Ein Vaterschaftsurlaub würde nach aktuellen Berechnungen des Bundes rund 420 Millionen Franken pro Jahr kosten. Das würde die Wirtschaft mit zusätzlichen Abgaben belasten und die Unternehmen vor große organisatorische Herausforderungen stellen, schreibt der Bundesrat in seinem Bericht. Die Initiative für einen 4-wöchigen Vaterschaftsurlaub wurde bereits im Juni eingereicht. Die Initianten wollen damit die Gleichstellung von Mann und Frau durchsetzen. In einer Stellungnahme werfen sie dem Bundesrat vor, die Bedürfnisse von jungen Familien zu ignorieren. In derselben Bundesratssitzung beschloss er eine allfällige Olympiade 2026 in Sion mit rund 1 Milliarde Franken zu unterstützen. Der Europaratskommissar für Menschenrechte rügt die Schweiz für ihren Umgang mit asylsuchenden Frauen. Das berichtet die Menschenrechtsorganisation DERDEFAM. In seinem Bericht kommt der Europarat zum Schluss, dass Frauen mit einem befristeten Aufenthaltsrecht in der Schweiz zu wenig geschützt sind. Das sei besonders dann der Fall, wenn die Frauen von geschlechterspezifischer Gewalt betroffen sind. Besorgt ist der Europarat auch darüber, dass schwangere Frauen verhaftet, in Ausschaffungshaft gesetzt und zwangsweise ausgeschafft werden. Täglich sterben rund 15.000 Kleinkinder weltweit an meist heilbaren Krankheiten. Dies geht aus einem heute veröffentlichten Bericht des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF hervor. Die häufigsten Todesursachen seien dabei Lungenentzündungen, Durchfall und Komplikationen bei der Geburt. Viele Neugeborene könnten gerettet werden, wenn die Mütter während der Schwangerschaft und bei der Geburt besser versorgt würden, sauberes Wasser und Zugang zu Toiletten hätten. Außerdem müssten deutlich mehr Kinder geimpft werden. Die meisten Todesfälle gibt es laut UNICEF in Südasien und Zentralafrika. Der Berner Stadtrat wird heute einen Kredit von knapp 2 Millionen Franken bewilligen für ein Veloverleihsystem. Ab Mai nächstes Jahr lassen sich dann wohl überall in der Stadt Fahrräder der Postautotochter Publibike beziehen. Die rot-grüne Mehrheit im Stadtrat wird diesen Entscheid gutheißen. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag, dann auf der Alpen-Nordseite mal sonnig, mal wolkig. Im Mittelland sind am Morgen lokale Nebelfelder möglich.
Rabe Info.
Seit Mitte Januar ist Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Das sind 9 Monate geprägt von Skandalen und Skandälchen. Die Medien berichten beinahe täglich über die neuesten Verfehlungen des Mannes im Weißen Haus, darunter oft Meldungen, welche zwar ein klares Bild zeichnen von einem verrückten Präsidenten, allzu oft aber haben diese Geschichten keinen wirklichen Newswert. Es scheint, Trump benutzt den Medienzirkus, um von seinen wirklich relevanten Verfehlungen abzulenken. So hat er in den vergangenen Wochen zum Beispiel eine umfassende Auseinandersetzung mit protestierenden Football-Playern angezettelt. Dies zu einer Zeit, als er immer mehr in die Kritik kam wegen seines Verhaltens gegenüber den Gebieten, welche von Unwettern betroffen sind. Allen voran Puerto Rico, welches zu den USA gehört. Dass es schon seit einem Jahr NFL-Spieler gibt, die aus Protest während der Nationalhymne niederknien, das scheint dabei keine Rolle zu spielen. Wir vom Rabe Info finden, dass wir uns nicht ablenken lassen sollten von Präsident Trumps verstörenden Auftritten, sondern dass wir ganz genau hinschauen müssen, was zurzeit wirklich passiert in den USA. Zum Beispiel, welche neue Regelungen werden implementiert, ganz abseits vom Medienrummel. Antworten gibt es jetzt in unserem Rückblick auf den letzten Monat US-Politik unter Donald Trump in unserer Rubrik Trump Watch.
22. September.
Die Solarindustrie in den USA boomt. Sie ist bereits 5-mal so groß wie die vom Präsidenten viel gepriesene Kohleindustrie. Grund für den Erfolg sind in erster Linie kostengünstig produzierte Solarpanels aus dem Ausland. Ein Dorn im Auge Trumps, also kündigt er an, einen Mindestpreis einzuführen und so den Solarstrom teurer zu machen.
24. September.
Der Justizminister Jeff Sessions hält an der Georgetown University in Washington einen Vortrag über Redefreiheit.
In this great land, the government does not tell you what to think or what to say.
Die Ironie an der Sache, rund 100 StudentInnen wurden im Vorfeld die Tickets entzogen, da Behörden vermuteten, dass diese den Anlass zum Protest nutzen wollten.
25. September.
Trump fügt den Chart zum Travel Ban hinzu und alle fragen sich, warum.
Das zentralafrikanische Land gilt eigentlich als Verbündeter im Kampf gegen den Terrorismus. So sandte es Truppen zur Unterstützung gegen die terroristischen Gruppierungen Al-Qaida oder Boko Haram.
Als Grund für das Einreiseverbot von BürgerInnen aus dem Tschad nannte die Trump-Regierung den ungenügenden Informationsfluss aus dem Land.
26. September.
Puerto Rico ist eine Insel in der Karibik, etwa doppelt so groß wie der Kanton Bern und hat rund 3 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen. Diese besitzen einen US-amerikanischen Pass. Die Insel ist nämlich ein amerikanisches Außengebiet.
Obwohl Puerto Ricaner also eigentlich seine Bürger sind, macht sich Trump nicht wirklich die Mühe, ihnen nach dem verheerenden Wirbelsturm Maria zu helfen. Wie heute bekannt wird, haben deswegen verschiedene Nationen, wie zum Beispiel Kuba, nun ihrerseits Hilfe angeboten. Doch die Trump-Administration will davon nichts wissen. Das Department of Homeland Security erlaubt es den Ländern nicht, Hilfslieferungen zu schicken. Die Bürgermeisterin der Hauptstadt San Juan richtet deutliche Worte gegen den Präsidenten.
So I am done being polite. I am done being politically correct. I am mad as hell. We are dying. And you are killing us with the inefficiency.
27. September.
In einer Rede stellt der Präsident sein Konzept für die neue Steuerpraxis vor und spricht von den größten Steuersenkungen in der Geschichte der USA. So soll die Unternehmenssteuer neu nicht mehr 35, sondern nur noch 20% betragen. Die Erbschaftssteuer soll ganz abgeschafft werden.
Die Folge davon wäre, dass die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinanderklafft. Um die Ungerechtigkeit der Einkommen in einem Land zu messen, gibt es den sogenannten Gini-Koeffizienten. Wären alle Einkommen in einem Staat gleich hoch, hätte dieser den Wert null. Wären sie so verteilt, dass einer alles Geld auf sich vereint und alle anderen kein Einkommen haben, ergäbe er den Wert 1. Weltweit befinden sich die Vereinigten Staaten auf der Liste der unfairsten Länder auf Platz 43. In so einem illustren Umfeld wie zum Beispiel Iran oder Nigeria.
Das Konzept zu einer Steuerreform muss noch durch den Kongress bestätigt werden. Selbst scheint der Präsident seinen Plan aber noch nicht ganz verstanden zu haben.
To summarize, our plan goes from 8 tax brackets down to 4, cuts the corporate tax rate from much more and equal to 35% tax and brings it all the way down to 20%.
Wie das Business Magazine Quartz ausrechnet, würde Trump selbst jährlich rund 31 Millionen Dollar an Steuergeldern einsparen.
30. September.
9 Millionen Kinder haben bis anhin durch das Children's Health Insurance Program von einer Krankenversicherung profitieren können. Das Programm stammt noch aus den 90er Jahren von Bill Clinton und ermöglichte es Kindern aus armen Verhältnissen bei Krankheiten oder für Impfungen zur Ärztin zu gehen. Diese 9 Millionen Kinder müssen in Zukunft ohne Krankenversicherung auskommen.
1. Oktober.
Heute ist die Deadline für Spezifizierungen bezüglich Sanktionen gegen russische Geheimdienste wegen der Einmischung in die Präsidentschaftswahlen.
Die Gesetzesvorlage stammt von 2 Senatoren. Einer davon, John McCain, ist Republikaner, also in derselben Partei wie der Präsident selbst.
Trump lässt die Deadline verstreichen. Dass Trump und Russland unter einer Decke stecken, ist mittlerweile wohl allen klar. Dieser Ausschnitt aus einem Interview mit Paul Manafort bringt es auf den Punkt. Der war Kampagnenleiter in Trumps Wahlkampf.
So to be clear, Mr. Trump has no financial relationships with any Russian oligarchs.
That's what he said. That's what I said. That's obviously what our position is.
2. Oktober.
Erinnert ihr euch, vor einem Jahr war der große Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Und da gab es diesen Skandal um Hillary Clinton, welche während ihrer Zeit als US-Außenministerin einige geschäftliche Kontakte über ihre private E-Mail-Adresse laufen ließ. Der Skandal wurde von Trump wochenlang breitgeschlagen und kostete womöglich Hillary Clinton die Präsidentschaft.
Wie die Nachrichtenseite Politico heute berichtet, haben Ivanka Trump und Jared Kushner seit Amtsbeginn dasselbe getan. Hunderte von vertraulichen E-Mails liefen über ihren privaten Server.
3. Oktober.
Gewerkschaften hatten in den USA schon immer einen schweren Stand. Sie widersprechen dem tief amerikanischen Narrativ vom allmächtigen, freien Markt, welches sich schon um alle Menschen kümmern wird, die sich nur genügend anstrengen. Nun scheint sich der Wind jedoch zu drehen, wie zum Beispiel die Gewerkschaft der BeamtInnen heute erklärt, hätten sie noch nie einen solchen Zulauf erlebt. Sie könnten rund 1000 neue Mitglieder pro Monat verzeichnen.
4. Oktober.
Das 46-stöckige Gebäude Trump Soho, welches noch vor Trumps Wahl zum Präsidenten fertiggestellt wurde, fand nur wenige vermögende BewohnerInnen. Um das Gebäude potenziellen KundInnen trotzdem schmackhaft zu machen, log die Trump-Firma, dass die Apartments äußerst beliebt seien. Als Interessenten den Betrug aufdeckten, gingen sie vor Gericht, namentlich gegen Donald Jr. und Ivanka. Wie der Radiosender WNYC nun zutage bringt, haben sich die Trump-Kinder damals per E-Mail über ihr Vorgehen in der Sache beraten. Sie waren sich dabei des Betruges bewusst. So habe Don Jr. in einer Mail beschrieben, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, das krumme Geschäft werde niemals aufgedeckt werden.
Bereits früher bekannt war, Der zuständige Richter in diesem Betrugsfall erhielt eine großzügige Spende vom Anwalt der Familie Trump. Daraufhin sprach er die Angeklagten frei, komplett gegen den Willen der Staatsanwaltschaft. Dies geschah zur Zeit des Wahlkampfes, fand jedoch in den Medien kaum Beachtung.
5. Oktober.
Der republikanische Parlamentarier Tim Murphy tritt zurück. Während seiner gesamten Politkarriere setzte er sich gegen Abtreibung ein. So sagt er vor gut 15 Jahren im Parlament:
There is no more humbling, but prouder thing to do than to save a child's life. It is not just some amorphous cells there floating about, but these are real beings.
Wie die Zeitung Post-Gazette aus Pittsburgh nun aufdeckt, habe der verheiratete, gläubige Christ Anfang dieses Jahres seine Geliebte jedoch zur Abtreibung gedrängt, als diese vermeintlich von ihm schwanger wurde. Vermeintlich denn, wie sich im Nachhinein herausstellte, war die Frau gar nicht schwanger, Murphys Ruf jedoch trotzdem dahin.
6. Oktober.
Der Justizminister Jeff Sessions erlässt eine Verfügung, nach welcher LGBTQ-Menschen wiederum diskriminiert werden dürfen, wenn sie religiöse sogenannte Gefühle verletzen. Wir erinnern uns an den Fall der Hochzeitstorte für ein schwules Paar. Damals hat ein schwules Paar eine Hochzeitstorte in Auftrag gegeben. Die BäckerInnen haben das jedoch abgelehnt. Sie möchten keine homosexuellen Paare beliefern.
Das heißt, sie weigerten sich, auf der Spitze der Torte statt ein Bräutigam und eine Braut zwei Bräutigame hinzustellen.
GeschäftsführerInnen oder auch Ärzte dürfen in Zukunft wieder Menschen die Dienstleistung verweigern, aufgrund deren tatsächlichen oder vermeintlichen Zugehörigkeit zur LGBTQ-Community.
In der Zwischenzeit hat sich auch die anerkannte Religion des satanischen Tempels zu Wort gemeldet. Sie sagt, wem eine Hochzeitstorte verwehrt werde, dürfe sich bei ihnen melden und kostenlos in ihrem Hauptquartier feiern. Dafür würden sie bei derselben Bäckerei eine satanische Hochzeitstorte bestellen. Ein Auftrag, welcher im Gegensatz zur schwulen Hochzeitstorte nicht abgelehnt werden könne.
7. Oktober.
Wegen eines Gesetzes von Präsident Obama mussten bis anhin fast alle ArbeitgeberInnen in der Krankenversicherung für ihre Angestellten Verhütungsmittel mit einbeziehen. Rund 55 Millionen AmerikanerInnen konnten von diesem Angebot profitieren. Mit einem neuen Beschluss lässt Trump dermaßen viele Ausnahmen gewähren, dass so gut wie kein Arbeitgeber mehr dazu verpflichtet werden kann, über die Krankenversicherung Verhütungsmittel bereitzustellen. Als Grund dafür erklärt das Gesundheitsdepartement, dass das kostenlose Abgeben von Verhütungsmitteln zu risikoreichem sexuellen Verhalten ermutige.
8. Oktober.
Die Katastrophenschutzbehörde FEMA gibt auf ihrer Webseite bekannt, dass zwei Wochen nach dem Hurricane Maria nur rund die Hälfte der Menschen in Puerto Rico Zugang haben zu sauberem Trinkwasser und nur deren 5% zu Elektrizität. Die Zahlen lösen Entrüstung aus. Als Reaktion darauf lässt sie die Trump-Administration wieder von der Webseite entfernen.
9. Oktober.
Donald Trump füllt die Richterpositionen mit Menschen, welche sich klar gegen die Interessen der LGBTQ-Community aussprechen. So wird am heutigen Tag Amy Coney Barrett zur Bundesrichterin ernannt. Sie sprach sich gegen die Finanzierung von Verhütungsmitteln durch die Krankenversicherungen aus und für die zwangsweise Sterilisierung von Transgender-Menschen.
Wer in den USA zur Richterin ernannt wird, erhält diese Position auf Lebzeiten. Und Präsident Obama hat das republikanisch dominierte Parlament so gut wie keinen Richter bestätigt. Somit waren zu Amtsantritt Trumps 108 Richterinnenpositionen frei. Der Plan der Republikaner war, dass der neue Präsident diese Sitze mit konservativen Richtern füllen kann, welche dann mitunter Jahrzehnte die amerikanische Rechtsprechung prägen werden. Dieser Plan scheint aufzugehen.
Neben Amy Coney Barrett hat Präsident Trump zum Beispiel auch schon einen Richter ernannt, welcher Abtreibung in ihrer Auswirkung mit derjenigen von Sklaverei gleichsetzte, oder einen anderen, welcher sich für die Legalisierung der Diskriminierung aufgrund von Geschlecht ausspricht. Viele der Richterinnen sind gegen Sexualkunde in der Schule. Ein Richter sprach sich sogar dafür aus, dass einvernehmlicher Homosex von Gesetzes wegen verfolgt werden sollte.
12. Oktober.
Das Gesundheitsministerium definiert die Befruchtung neu als den Anfang des Lebens. Diese Definition könnte bald als legale Grundlage dienen für Anti-Abtreibungsgesetze.
13. Oktober.
Trumps Feldzug gegen LGBTQs geht weiter. Er besucht einen Anlass von Family Research Council, eine Organisation aus fundamental religiösen und White Supremacists. In einer Rede erklärt der Präsident, er sei froh, hier für einmal unter Freunden zu sein. Er werde dafür sorgen, dass Traditionen in diesem Land aufrechterhalten werden und dass religiöse Ablehnung von LGBTQs in Zukunft auf offene Ohren stoßen werde.
14. Oktober.
Trump steigt aus dem Iran-Atomdeal aus. Unter Obama wurde dieser Vertrag von 7 Ländern und der EU unterzeichnet. Iran versprach somit, keine weiteren Schritte Richtung Atombombe mehr zu unternehmen. BeobachterInnen und sogar Menschen aus Trumps Beratungsteam bestätigen, dass sich der Iran bis anhin an das Abkommen gehalten habe. Es gebe also keinen Grund, es von amerikanischer Seite aus zu kündigen. Nun wird befürchtet, dass der Iran sein Atomprogramm wieder aufnimmt.
Soweit die neueste Skandalchronik. Bevor wir den Trumpismus in einen globalen Kontext stellen, gibt es eine kritische musikalische Auseinandersetzung mit Trump und seinen reichen Freunden und Freundinnen von der Gruppe Anti-Flag, The Criminals.
Rabe Info.
Wir haben soeben die Skandalchronik aus dem letzten Monat Donald Trump gehört. Nun wollen wir auch in dieser Ausgabe von Trump Watch das Phänomen Donald Trump in einen internationalen Kontext stellen und den Trumpismus mit anderen rechten Bewegungen in der Welt vergleichen. Heute wollen wir der Frage nachgehen, inwiefern Trump und die neuen Rechten das Polit-Establishment inspirieren.
Ja, und das tun sie, der Trump und seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Währenddem Trump bei seinen Gegnern und Gegnerinnen Ekel hervorruft, dient er anderen als Vorbild. Amerikanische Medien haben auch schon vom Donald-Trump-Effekt gesprochen, also dass republikanische Kandidierende plötzlich ebenso mit fremdenfeindlichen, islamophoben und anderen populistischen Schlagworten um sich werfen. Hierzu muss ich aber noch sagen, nicht nur Trump hat einer extrem rechten Rhetorik Tür und Tore geöffnet, sondern schon vor ihm die sogenannte Tea Party-Bewegung und diverse einzelne fundamentalistisch-religiöse oder erzkonservative in der Republikanischen Partei. Bemerkenswert ist auch, und bedenklich, eine Anpassung auf der anderen Seite. Die Demokratische Partei hat sich nämlich auch eher rechts positioniert. Zum Beispiel bei der Wahl ihres Vorsitzenden setzte sie auf Tom Perez aus dem Establishment und nicht auf Personen aus dem linken Bernie Sanders-Flügel.
Wenn wir den Blick jetzt auf Europa werfen, können wir sagen, hier ist der Trump-Effekt eher negativ. Altbekannte rechtsextreme und rechtspopulistische Kräfte haben dieses Jahr vielerorts weniger zugelegt als auch schon. Weder konnte in Frankreich Le Pen dieses Jahr die Macht ergreifen, noch schaffte es Geert Wilders in die niederländische Regierung.
Das stimmt allerdings. Wenn wir die Rhetorik anschauen, können wir durchaus von einem Wilders-Effekt in den Niederlanden sprechen oder von einem Strache-Effekt in Österreich. Die islamophobe Rhetorik vom niederländischen Rechtsaußen Geert Wilders wurde vom Regierungschef der bürgerlich-liberalen Partei Mark Rutte zuweilen kopiert. Mit Erfolg, er konnte die Wahlen gewinnen. Oder wie das jüngste Beispiel, die Nationalratswahlen in Österreich zeigen, übernimmt das bürgerliche und konservative Establishment auf einmal die fremdenfeindliche Rhetorik der Rechtsextremen, gewinnt es Wahlen. Sebastian Kurz, der Shootingstar der christlich-konservativen ÖVP, hetzte gegen Geflüchtete, ja überholte die Rechtsaußenpartei FPÖ von Heinz-Christian Strache, zum Teil sogar noch recht. Und siehe da, Kurz wird höchstwahrscheinlich neuer österreichischer Bundeskanzler.
Wenn wir den Blick jetzt noch auf die Schweiz werfen, gibt es eigentlich so etwas wie den Blocher-Effekt?
Gute Frage. Ich würde sagen, ja. Die FDP und die CVP hetzen zwar nicht direkt gegen Ausländer und Ausländerinnen, wie das die SVP von Christoph Blocher tut, aber seit die SVP innerhalb eines Vierteljahrhunderts von der kleinsten zur grössten Schweizer Regierungspartei gewachsen ist, haben die bürgerlichen Parteien sich eher der SVP angepasst, statt sich klar abzugrenzen. Zum Beispiel beim Narrativ der Migration, also bei der Art und Weise, wie über Migranten, Migrantinnen gesprochen wird. Migration wird von ihnen eher als ein mehr oder weniger notwendiges Übel, ja selten als etwas Positives bezeichnet. Das bürgerliche politische Establishment spricht zum Beispiel kaum von Migration als Chance oder auch als wichtiger Faktor in der wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte der Schweiz. Das andere Thema ist die EU. Nach der Wende von 1989, als der eiserne Vorhang in Europa fiel, sprachen sich FDP und CVP noch deutlich für einen EU-Beitritt aus, mit dem Beitritt zum EWR als Zwischenschritt. 1992 hatte Blocher mit der SVP einen riesigen Erfolg mit seinem Kampf eben gegen diesen Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum. Danach wandten sich FDP und CVP bis auf einzelne Personen von der EU-Beitrittsstrategie ab. Ja, sie vermeiden seither, möglichst überhaupt darüber zu sprechen und wenn, dann ebenfalls über das wirtschaftlich notwendige Übel und nicht über den Aspekt, dass die EU auch ein Friedensprojekt ist. Ein Blocher-Effekt ist also durchaus eingetreten und das schon lange vor dem Trump-Effekt.
Und dieser Blocher-Effekt beschäftigt nicht nur uns in der Schweiz, sondern hat ja jetzt in Deutschland mit der AfD eine zusätzliche Nachahmerin gefunden. Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland ließ sich ja offenbar sehr stark von der SVP inspirieren, ja sogar beraten. Bei aller Kritik an Trump und am Trump-Effekt gibt es ja auch diejenigen, die ihn lieben, wie unser Trump-Versteher.
Was ich ja spitze finde an dem Donald Trump, ist, dass er nicht so ein guter Mensch ist, der so mit allen Zähnen und so lieb und auch mit den grössten Menschenfeinden an den Tisch hocken und so. Ich finde es zum Beispiel super, dass er nie wieder Obama mit den Kubanern, die zusammenspannen, oder die sind sowieso von Moskau gestört, dass viele Gäste haben und so, und Che Guevara. Und ich finde es auch gut, dass er jetzt den Atomvertrag mit den Irakern nicht machen will, mit den Khomeinis da, mit den Bärten und den Turban. Ich finde es gut, dass der Trump noch so richtig böse kann sein. Nicht so wie ein Fisch, wie der Obama vorher war. Und ich kann euch sagen, der Trump wird uns noch vor dem Schlimmsten bewahren. Jetzt auch, wenn er mal gegen den Kim Jong da in dem Korea, dem Südkorea vorgeht.
Radio-Info. Kultur.
Relax. Have fun, sei glücklich. Manchmal haben wir das Gefühl, in Funk, Fernsehen und Werbung wird uns tagtäglich befohlen, Spaß zu haben. Absurd, etwas auf Befehl zu sein, was sich doch eigentlich nicht auf Befehl sein lässt. Und genau dieses Phänomen tritt oft in Vergnügungsparks auf. Hier geht es darum, wir müssen lustig sein. Der Zwiespalt, dieses Gefühl des Falschseins, welches dabei entstehen kann, genau dieses Gefühl interessiert die multidisziplinäre Künstlerin Annalena Fröhlich. Zusammen mit ihrem Ensemble de Rotfis hat sie das Stück Park entwickelt, das ab heute Donnerstag im Toscho der Reitschule gezeigt wird. Gisela Feutz hat sich mit Annalena Fröhlich über Sinn und Unsinn von Vergnügungsparks und natürlich auch über das Stück Park unterhalten.
Ja, liebe Leute, steigen Sie ein. Die größte Schaukel Deutschlands. Erleben Sie ganze 2,5 G-Beschleunigung. Alright, okay, alles ready? Okay, let's go!
Also ich persönlich bin schon seit ganz langem fasziniert von Vergnügungsparken. Und ich gehe immer in jeder Stadt möglichst auf einen Vergnügungspark, wenn es einen hat. Was mich daran fasziniert, ist, dass es so klar für Spaß steht. Also es ist so der einzige Zweck und Ziel eines Vergnügungsparks, dieser ultimative Spaß. Und dadurch kriegt es aber so eine seltsame Tragik. Und ich sehe es auch ganz stark als Sinnbild für unsere Spaßgesellschaft. Ich nenne es Spaßgesellschaft, so diese Enjoy- und Fun-Dogmatik. Du musst dein Leben genießen, jetzt, enjoy, have fun, relax, mach, was dir gut tut, und man ist so total verkrampft, das irgendwie zu erreichen, und dabei eben ist meine Aussage dann, entleert man sich.
Es geht auch ohne Alkohol, aber wenn man gefällt.
Wer an einem regnerischen und kalten Tag schon an einem leeren Vergnügungspark vorbeigekommen ist, dem dürfte die Absurdität und Skurrilität der Szenerie ins Auge gestochen sein. Niemand da, und trotzdem blinken und tuten die Maschinen fröhlich und lustig. Alles ist darauf ausgerichtet, genau jetzt Spaß zu haben. Das Stück Park, welches die Performance-Truppe de Rotfis zeigt, spielt zwar in einem Vergnügungspark, allerdings nicht vor, sondern hinter der glitzernden Fassade. Annalena Fröhlich, welche Park entwickelt hat, erklärt.
Das ganze Teil, das ganze Ding oder der ganze Zauber an Park am Stück ist, dass der Park ja nur akustisch präsent ist und eigentlich in deiner Fantasie stattfinden muss. Und man sieht Backstage, also man sieht Leute, die auf diesem Park irgendwas arbeiten, da präsent sein müssen, sich aber gerade in der Pause befinden, wenn man sie eben sieht auf der Bühne. Also das dahinter, man sieht das dahinter, und das davor, das Spektakel ist nur hörbar.
Das Theaterpublikum hört ausgelassene Menschenmassen auf dem Parkgelände nebenan, eine Kakophonie aus Gelächter, Maschinenlärm und Disco-Tracks. Was das Publikum sieht, ist ein praktisch leerer Raum mit abgewetztem Sofa, leeren PET-Flaschen, Ballonfetzen und einer Kaffeemaschine. Überall flackert trist eine Neonröhre. Parkangestellte in Affen- und Superheldenkostüm trippeln mit debilem Grinsen durch den Raum.
Ja, ich nenne das so Verschiebung, weil man eben das, was man sieht und das, was man hört, eigentlich nicht zusammenpasst. Und es gibt dadurch eine Diskrepanz oder ich nenne es manchmal auch eine Lücke, wo etwas plötzlich auftaucht, das, wenn Ton und Bild zusammenpassen, nicht da wäre. Und das fasziniert mich also generell, dass der Sound eine andere Stimmung erzeugt oder eine andere Geschichte, eigentlich eine andere Geschichte erzählt als das, was ich sehe. Und da passiert in dieser Lücke, kann ganz viel Assoziation passieren beim Publikum.
Das Stück Park macht deutlich, die Vergnügungssucht führt zur Volksverblödung. Dabei werden traurige und lustige Momente gekreuzt, Pietätloses trifft auf Slapstick, Hochkultur wird mit Deplatziertem gepaart.
Diese Gleichzeitigkeit, das fasziniert mich. Und das finde ich eben bei Vergnügungspark so offensichtlich, dass da so Stimmungen aufeinander prallen, die dann... Es stimmt einfach irgendwie nicht so richtig. Und diese Verschiebung interessiert mich.
Vor 5 Jahren haben Annalena Fröhlich und Nina Stadler das Ensemble de Rotfis ins Leben gerufen. Seitdem hat die Truppe Filme gedreht, Bühnenstücke erarbeitet und Performances geliefert, die zum Teil ganze 12 Stunden dauerten. Die Genrevermischung und damit die Suche nach einer neuen Ausdrucksform sei auch in Park zentrales Element, sagt Annalena Fröhlich.
Genretechnisch kann ich es nicht einordnen, was es genau ist. Ich werde auch immer wieder gefragt, ja, aber was ist es denn genau? Und lustigerweise finde ich, es ist noch am ehesten eine Skulptur. Aber ja, von den Künstlerinnen, die im Stück sind, kommen sie vom Schauspiel. Also es hat Text. Text funktioniert für mich aber auch als Klangfläche vor allem, also als ein Mittel, um eine Stimmung zu erzeugen. Also Text, Sprache, es hat Operngesang, es hat Tanz, es hat natürlich sowieso generell viel Bewegung, also das Ganze ist eine Choreografie. Und es hat auch Slapstick. Humor, ganz viel Humor. Das ist zwar kein Genre, aber eine Kunst. Und natürlich Sound. Also, und auch fast Soundinstallativmäßiges.
Park wird vom Donnerstag bis Sonntag im Toscho der Reitschule gezeigt. Alle weiteren Infos inklusive Trailer gibt's selbstverständlich auf unserer Homepage info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 19. Oktober auf Rabe. Alle Podcasts der Infosendungen gibt es zum Nachhören unter info.rabe.ch. Dort gibt es auch viele zusätzliche Hintergrundinformationen, Fotos, Videos und weiterführende Links. Die Trump Watch Serie gibt es auch direkt abrufbar unter der URL trumpwatt.ch. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Freitag, wie immer um 11. Dann sprechen wir über Arme in Argentinien, die ihr Schicksal selber in die Hand nehmen. Und wir zeigen, wie Rabe tönen könnte, wenn die No-Bilag-Initiative angenommen und Radio Bern zum Kommerzradio wird. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss, Gisela Feutz und Salim Staubli. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Rest vor Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.